Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts bei Folge 60. Nun habe auch ich guten Ton, André frohlockt, denn jetzt muss er nicht mehr ganz so viel Nachbearbeitung machen. Der sitzt übrigens auch am anderen Ende der digitalen Leitung. Hallo André.
So ein Zufall. Moin moin, ja, endlich bist du auch ausgestattet und ich musste nicht mehr 48 Hundegeräusche und andere Dinge aus deiner Audiospur rausfiltern. Es wird ein Fest.
Muss dann nochmal sagen, wie lange du jetzt stattdessen gebraucht hast am Ende. Aber es ist sehr, sehr schön. Ich habe das ja auch schon gemerkt bei dem beim Solo-Projekt von Commander Amateur, wie viel angenehmer das ist, wenn man vernünftiges Equipment für dieses Hobby hier überhaupt hat.
Ja, ist schön, ne? Auf jeden Fall. Deswegen, also Dank geht raus unserem Partner Shure, die uns jetzt hier mit coolem Audio-Equipment ausstatten. Das macht das Leben des Podcasts auf jeden Fall leichter.
Auf jeden Fall. Was mein Leben auch leichter macht, sind fancy Tanzsequenzen in Filmen aus den 70ern. André, du hast dir einen, ich möchte nicht sagen Klassiker, aber einen Kultfilm angesehen.
Ist es kein Klassiker?
Ich weiß es nicht. Wenn du jemanden nach Filmklassikern fragst, wird der, glaube ich, nie genannt. Würde ich jetzt so spontan vermuten und behaupten.
Ja, hast du recht. Ich glaube, dafür ist da, glaube ich, dann die Rezeption auch jetzt nicht im Konsens gut genug. Mhm. Also der ist dann doch, habe ich jetzt auch so gesehen in meiner Timeline und mal ein bisschen reingelesen und so, also der ist ja doch eher mixed aufgenommen, sage ich mal. Das ist eben keiner der Filme, wo alle jetzt sagen, der Pate 5 von 5 irgendwie. Wobei, dass das mal runterfallen kann, haben wir auch schon im Podcast gemerkt. Gruß an alle Godfather-Fans. Aber ja, nee, stimmt, hast du recht. Also das ist jetzt kein nicht der Film, wo ja sich alle einig sind, dass es jetzt ein absoluter Top-Film ist und damit irgendwie als filmgeschichtlich absolut top-relevant ist. Aber ja, Kultfilm, glaube ich, trifft es dann vielleicht eher, hast natürlich recht. Gerade auch, was die Musik natürlich angeht.
Aber ja, eine 5 von 5.
Ich habe mir, ja, das kann man, glaube ich, vorweg sagen, also der Soundtrack ist natürlich allem erhaben, aber war ja auch, bis dann Thriller wenige Jahre später kam, immerhin auch die meistverkaufte Platte damals, der Soundtrack zum Film. Ja, ich habe mir angeguckt, Saturday Night Fever.
It's just dancing, it's not being a bastard, nothing like that. The thing is that I would like to get that high someplace else in my life, you know?
Like where?
Ein Film, den man zumindest, glaube ich, vom Titel kennt ihn wahrscheinlich jeder, aber gesehen haben ihn vermutlich nicht alle, so wie ich bis vor der Aufnahme oder beziehungsweise bis vor ein paar Tagen. Und aus dem Jahr 1977 und es war auch jetzt mein allererster John Batham-Film tatsächlich. Ich hatte vorher von ihm noch nichts gesehen. Es war meine Batham-Jungfernfahrt quasi. Und der Film streamt leider nirgends im Abo. Wer ihn digital sehen möchte, gibt ihn zum Beispiel bei Apple TV und Chili. Stimmt. Bei Apple TV ist er, glaube ich, sogar im Dings drin, wenn ich mich nicht vertue. Jetzt vertue ich mich gerade, ne?
Bei Prime kann man ihn sich leihen.
Apple hat ja kein Abo. Aber, nee, genau. Also auf jeden Fall ist er nirgendwo in der Flatrate, so ist es korrekt ausgedrückt, sondern man kann ihn eben digital Line kaufen. Und ansonsten gibt es von Paramount Universal eine Blu-ray. Der Film ist in Deutschland freigegeben ab 12 Jahren. Auf der IMDb hat er eine 6,8 von 10, bei Letterboxd eine 3,2 von 5. Der Film hat 3,5 Millionen Dollar gekostet. Und ja, bei dem Einspielergebnis war ganz witzig, habe ich auch erst jetzt durchs Reinlesen erfahren. dann gab es lange Jahre wohl einen Fehler, weil der irgendwie immer angegeben wurde mit, er hätte in den Kinokassen 134 Millionen gemacht, was aber wohl nicht stimmt, weil da wieder hier Inflation und so nicht berechnet wurde, sondern es waren wohl ursprünglich 85 Millionen. Und zwar als er noch im Kino, nämlich damals in den USA, ist er nämlich mit einem R-Rating gestartet.
Was?
Tatsächlich, was bei uns quasi einer ab 18 gleichen würde. Und das hat ihm damals auch so ein bisschen das Genick gebrochen natürlich. Und dann wurde er aber runtergestuft und dann hat er nochmal 8 Millionen gemacht, sodass er quasi auf 94 Millionen an den Kinokassen kommt. Mittlerweile hat er dann insgesamt weltweit, glaube ich, 277 Millionen inzwischen abgeworfen. Also auf jeden Fall war er ein Riesenerfolg damit, weil 3,5 Millionen zwar auch für die damalige Zeit, aber trotzdem war er ziemlich günstig in der Produktion.
Aber das ist vielleicht eine Sache, die wir auch vorher erwähnen sollten, finde ich zumindest.
Ja.
Thema R-Rating. Ich kann mir vorstellen, wo das herkommt. Und da vielleicht so ein bisschen, bei beiden Filmen gibt es Trigger-Warnings. Bei Brügge, Sehen, Sterben nachher, werde ich da nochmal genauer drauf eingehen. Aber hier geht es halt auch durchaus um sexuellen Missbrauch an ein, zwei Stellen.
Absolut. Ich wollte auch noch gerade nämlich dranhängen. Ich finde tatsächlich, ich finde, der Film hätte, also rein von meiner Warte heraus, sehe ich nämlich in der Mitte. Ich finde fast eine FSK 12 bei uns in Deutschland auch fast schon, fast vielleicht ein bisschen zu jung. Ich hätte ihm eher so eine 16 vielleicht fast gegeben. Und in Amerika hätte ich den eher so bei einer PG-13 gesehen, ne? Also quasi in Begleitung von Erwachsenen auch ab 13. Das fände ich, glaube ich, in Ordnung, weil man den Film, glaube ich, schon einordnen muss an vielen Stellen für Jüngere.
Ja.
So, aber das können wir ja gleich dann gerne mal drauf eingehen. Und ja, ich würde erstmal den Plot natürlich auch einmal vortragen für alle, die den Film nicht kennen und nur wissen, es geht um John Travolta. Der 19-jährige Tony Manero arbeitet in Brooklyn im Farbengeschäft von Mr. Fusco. Naja, Farbengeschäft ist es halt so eine Malerladen, ne, für Malerbedarf. Er lebt in den Tag hinein und wartet nur auf die Samstagabende, wenn er in seine Disco 2001 Odyssey geht, um dort zu tanzen und sich mit seinen Freunden zu treffen. Als er dort die schöne Stephanie kennenlernt, will er mit ihr zusammen einen Tanzwettbewerb gewinnen, mit dessen Preisgeld ein Leben abseits des Verkäuferalltags möglich wäre. Soweit der offizielle deutsche Plot. Vage, sag ich mal. gibt auch nicht so ganz korrekt wieder, was eigentlich der Kern des Films ist, aber dazu kommen wir gleich, denn erstmal.
Also geht es nur um diesen Tanzwettbewerb?
Eigentlich geht es nur um das Farbengeschäft natürlich.
Ja, klar.
Aber kommen wir erstmal zu meinen Erwartungen, denn die sind ähnlich verquer gewesen wie dieser Plot. Denn meine Erwartungen hätten, glaube ich, diesmal nicht weiter entfernt sein können vom eigentlichen Film. Und ich glaube, das wusstest du auch schon. Denn, ja, was habe ich natürlich erwartet? Ich habe erwartet einen Tanzfilm. Ich habe einen schnulzigen Tanzfilm erwartet. Eine Rom-Com quasi. Etwas sehr leichtfüßiges für verliebte Paare am Samstagabend, die eine gute Zeit haben wollen und zwei Turteltauben beim Tanzen zusehen möchten. Das habe ich erwartet. Schade.
Oder nicht, je nachdem.
Beziehungsweise rückwirkend gut. Denn ich glaube, meine Erwartungen, also hätte der Film meine Erwartungen getroffen, hätte ich ihn schlechter gefunden.
Wahrscheinlich.
Nee, nämlich der Film geht tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Und wie gesagt, du hast ja schon Anmerkungen oder Anspielungen in diese Richtung in unserem letzten Schaubefehl am Ende gemacht. Und ja, habe ich mich natürlich komplett verhagelt mit. Denn der Film ist im Kern eigentlich ein Gesellschaftsdrama. Es geht halt um soziale Verhältnisse, um soziale Abhängigkeiten, um Arbeitsmarkt, um Chancen und wie man was irgendwie aus seinem Leben macht. Verpackt in eben auch unter anderem, ja, eine sehr, sehr späte Coming-of-Age-Story. Also die Protagonisten hier, eben Tony, John Travolta und seine Kumpels sind also um die 18, 19. Also jetzt keine Jugendlichen mehr, sind junge Erwachsene. Aber trotzdem versprühen sie noch ein bisschen dieses Coming-of-Age-Ding, weil die Gruppe, das sind halt so halbstarke Prollos, die aber eigentlich überhaupt nicht wissen, wo sie hinwollen mit ihrem Leben. Ja, wie es im Plot halt schon geheißen hat, so, sie freuen sich immer aufs Wochenende, wenn sie halt in die Disco gehen können, abzappeln, Frauen angraben, einen trinken, Drogen nehmen und einfach machen, was sie wollen quasi. Und so richtig was aus ihrem Leben oder was sie mal machen wollen im Leben, wissen sie eigentlich gar nicht. Bei Tony merkt man halt relativ schnell, dass er trotzdem über solche Dinge hier und da nachdenkt, beziehungsweise er merkt halt schon, dass er in seinem Dasein irgendwie unzufrieden ist natürlich. Dieser Job, den er da hat als Verkäufer, ist nicht gut bezahlt. Er hat halt keine Privilegien. Er, ja, kommt da nicht weit. Ne? Er kriegt von seinem Chef ständig gesagt, guck mal hier, unsere anderen Mitarbeiter, die sind schon 18 Jahre bei uns. Da denkst du nur, oh je. Ne?
Das ist auch so eine gute Szene.
Ja, also man merkt halt, dass er das eigentlich, also nach dem Motto, es kann ja nicht alles sein. Ne? So diesen Gedanken hat er halt schon, aber gleichzeitig kommt er eben, wie man dann auch nach und nach kennenlernt, eben aus einfachen Verhältnissen. Der Vater ist auch arbeitslos seit, ich glaube, 4 Monaten. Und alles ist so ein bisschen im Argen und ja, Familienstreit und Stress und überhaupt. Dazu ist noch der Bruder, der war Priester, hat aber jetzt auch aufgehört, was ein totaler Schock für die Familie ist, weil man kann ja nicht aus der Kirche einfach also aufhören und überhaupt. Und das, dazu kommt, dass eben quasi der Bruder immer so als das Sternkind der Familie gezählt hat, weil er eben was erreicht hat. Und ja, man merkt also schon, schwierige Familie, schwierige Verhältnisse, eben eine einfache Familie, nicht viel Geld und so weiter. Und Tony merkt halt so, da muss doch mehr im Leben irgendwie drin sein. Naja, und halt wie gesagt, die Jungs, die jungen Männer kennen halt irgendwie nur einen Zeitvertreib, nämlich ja, in den Club gehen. Und allesamt, wie gesagt, sind das eher, inklusive Tony vor allem, eigentlich sehr unliebsame Charaktere. Also einen richtigen Feel-Good-Charakter, mit dem man sich jetzt voll identifizieren kann, hat der Film eigentlich sogar gar nicht. Die sind halt, bitte?
Also der eine Jüngere da in der Crew, der den Wagen fährt. Aber das
ja,
ist
auch er ist ein Trottel.
Ja, klar.
Also auch er ist ein Trottel. Ich konnte mich mit keinem von denen irgendwie identifizieren. Das ist halt, das sind halt wie gesagt so Halbstarke und man merkt halt recht schnell, natürlich, der Film hat einen gewissen Zeitgeist, der ist von 77 und naja, wenn die Jungs halt unterwegs sind, dann gehen sie quasi auf Beutefang, in Anführungszeichen. Natürlich, sie möchten halt Frauen abschleppen. Generell das Frauenbild in dem Film ist halt, ja, sehr unzeitgemäß. Es gilt quasi, es gibt da so einen schönen Satz im Film, oder Anführungszeichen schön, wo, glaube ich, John Travolta, wo er quasi eine Frau fragt, are you a nice girl or are you a cunt? Also es geht quasi ganze Zeit nur darum, wenn Frauen auf Männer treffen, das Bild, es gibt entweder das nice girl, also das nette Mädchen, was aber im Film, also für die Jungs eine bedeutet quasi, du gehst mit mir oder ich kann mit dir schlafen oder halt auf jeden Fall, du bist halt willig, dann bist du ein nice girl. Und wenn du eine Kant bist oder halt eine Schlampe in der deutschen Fassung, das heißt, dann schläfst du auch mit allen und bist sehr willig. Aber es gibt also
noch williger als
noch du. Williger, genau. Also es gibt eigentlich nur, hab was mit mir oder du bist eine Schlampe. Also so richtiges Assi-Chauvinisten-Macho-Denken. Und das zieht sich halt natürlich sehr durch den Film. Man merkt aber natürlich auch, dass es daher leitet, dass das natürlich auch vermittelt wird. Das heißt, zum Beispiel, wenn sie dann da zu Hause am Tisch sitzen, Tony will irgendwie helfen, den Abwasch mitzumachen, beziehungsweise will abräumen. Der Vater hält ihn halt auf, sagt, hör auf damit, das sind, machen die Frauen hier bei uns. So, ne? Also das zieht sich halt, das wird vermittelt. Das wird eben weg von der Familie mitgegeben. Das ist das Rollenbild, das da eben vorgelebt wird. Wie gesagt, da muss man dem Film natürlich seinen Zeitgeist so ein bisschen vorhalten, aber nichtsdestotrotz ist das schon teilweise sehr, sehr unangenehm. Und ja, ich meine, du hast es ja schon angesprochen, es gibt dann eben im Film tatsächlich auch ja, diverse Übergriffe bis hin sogar zu einer Vergewaltigungsszene, wo eine junge Frau unter Drogen und Alkoholeinfluss vergewaltigt wird und eben von unserer Kerngruppe. Das ist halt deswegen, also
sie sagt dann ja sogar, dass irgendwann merkt, sie wird ja einigermaßen klar und sagt so, ich möchte das nicht mehr und es wird weitergemacht.
Genau, und selbst Tony ist da dabei, er hat zwar keinen Sex mit ihr, aber er also ist dabei und er tut nichts dagegen. Und als es quasi als die Szene zu Ende ist, sagt er sogar noch, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du eine Schlampe. Das ist
ja,
halt,
fühlst du dich glücklich, bist du jetzt happy, so oh.
Genau, das war super unangenehm. Weil dieses Mädel, der das passiert, ihn scharf fand vorher und immer was von ihm wollte und er hat sie immer abgelehnt und ja, dafür hat sie sich quasi, also ihr Gedanke war, ich mach dich jetzt neidisch, weil ich mit einem deiner Jungs hier rumhänge und rummache. Aber das eskaliert dann eben in diese Szene zum Beispiel. Also solche Sachen hat der Film halt auf jeden Fall drin und die sind, wie gesagt, sehr, 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 sehr unangenehm, was zum einen die Protagonisten alle, wie gesagt, in ein sehr schäbiges Licht rückt, noch mehr als sie es eh den ganzen Film über schon sind. Und sage ich ja, Identifikationsfiguren sucht man da doch eher vergebens. Es gibt dann auch so eine Szene, wo später noch die Polizei ins Spiel kommt, spoiler ich jetzt mal nicht, aus anderen Gründen. Und auch da passiert es zum Beispiel nicht. Das wäre zum Beispiel der Punkt, da könnte sie auch zum Beispiel das der Polizei melden, dass sie gerade vergewaltigt wurde. Passiert aber auch nicht, weil dann sie sich doch irgendwie dann bei den also Jungs irgendwie doch wieder Schutz sucht, beziehungsweise ja. Du merkst also, dass das ganze Rollenbild der Frau in dem Film ist eine pure Katastrophe aus heutiger Sicht. Damit muss man bei dem Film auf jeden Fall dealen.
Aber ist das denn etwas, was in dem Film nicht eingeordnet wird, weil alleine dadurch, wer die Aktion macht und wie es dann aufgelöst wird, ist es ja schon, also der Film ist auf gar keinen Fall in Anführungszeichen feministisch. Es ist ein Film aus den 70ern, das merkt man halt auch. Aber er ist halt jetzt nicht, zumindest in meinen Augen, nicht so drauf, Frauen sind nur scheiße, sondern der ordnet das ja schon irgendwo ein.
Natürlich ordnet er es ein, aber ich sag ja, das Einordnen muss trotzdem eher bei dem Zuschauer passieren.
Mhm.
Weil die Charaktere tun es halt weniger, beziehungsweise halbherzig. Dazu komme ich gleich noch, wenn wir mehr auf Tonys Charakter noch eingehen. Es ist schon eher so, dass du dir als Zuschauer halt eher ganz halt denkst, was seid ihr eigentlich alle für Assis? Also da kommt jetzt einfach da kommt jetzt keiner ins Bild gelaufen und sagt so, ihr macht aber ganz schöne schlimme Sachen da, sondern das passiert halt einfach so. Und
selbst der ehemalige Priester findet sie cool.
Zumindest so lange, bis er merkt, dass es nicht sein Bier ist, quasi. Mhm. Aber ja, das einmal, wie gesagt, das wollte ich jetzt einmal, dann haben wir das abgehakt, das Thema. Das ist halt wirklich ein Ding, was sich durch den Film durchzieht und man das eben wirklich größtenteils auch selber einordnen muss in der Darstellungsweise. Und ja, was halt aber eben dazu kommt, ist eben auch generell gesagt, diese Halbstarken, auch inklusive eben Toni, werden halt nach und nach bröckelt auch so eben ihr Lotterleben, weil einfach auch andere Probleme in den Alltag kommen. Du sagst gerade schon, dieser Fahrer zum Beispiel, der sagt dann zum Beispiel einmal, dass er eine Frau geschwängert hat und kann damit halt zum Beispiel überhaupt nicht umgehen und quasi bittet alle um Rat und fragt quasi sogar nachher den Priesterbruder, ob er ihm eine Abtreibung beim Papst organisieren kann. Sowas kommt halt dazu. Also du merkst so dieses, wir haben keinen Bock auf die Gesellschaft, wollen eigentlich nur Party machen, tanzen und Frauen bröckelt halt bei allen eigentlich, aber sie wollen es auch voll nicht wahrhaben. Ne? Es geht auch voll um dieses Alltagsverdrängen und wir haben eh keine Perspektiven und deswegen machen wir einfach nur Scheiße die ganze Zeit. Und dazu kommen halt auch rivalisierende Gangs. Es gibt ja noch so eine kleine Banden-Nebenstory, die aber auch eher echt so beiläufig irgendwie erzählt wird. Und Schlägereien und halt Drogen und so. Und eben, das bestimmt schon so ein bisschen diese Gruppe. Und Toni, wie gesagt, merkt ja so nach und nach, dass er aus diesem Kreislauf an sich schon irgendwie ausbrechen will, aber auch nicht so weiß, wie richtig wie. Und sein Ankerpunkt, sein neuer eben, ist dann eben diese Stephanie, die er kennenlernt, die, mit der er halt irgendwie Kaffee trinken geht und merkt halt, die ist so super sophisticated, ne? So die arbeitet halt in einer Agentur, die arbeitet halt irgendwie mit Stars, ne? Die jobbt dann irgendwelche damaligen Stars, also Namen von Stars, mit denen sie jetzt gerade irgendwie mal zusammen Mittag gegessen hat oder so, von irgendwelchen Musikern und TV-Schauspielern.
Es ist super witzig, weil wir gucken gerade parallel immer zum Einschlafen Gilmore Girls und Lorelei nennt ihren Hund ja Paul Anker.
Ach so, ja. Ja, und du merkst halt immer, dass Toni ist halt überhaupt nicht auf ihrem Level.
Nee.
So, der kennt halt die Person, die sie da auch erwähnt, überhaupt gar nicht, weil der sich halt null in diesem Metier aufhält. Und du einfach auch, wie sie miteinander reden, die sind gar nicht auf Augenhöhe. Und irgendwie finden sie sich aber trotzdem interessant. Sowohl sie findet irgendwie Tonis Leben interessant, diese Blauäugigkeit, und Toni findet natürlich trotzdem irgendwie diese Frau, die halt irgendwie was erreicht hat, die eben das geschafft hat, was er vielleicht möchte, die ausgebrochen ist, die was erreicht hat, die jetzt ein neues Standing hat, die da halt erzählt von tollen Mittagessen in schicken Restaurants, das findet er wiederum interessant und von daher, ja, wie gesagt, stoßen sie sich nicht ab, beziehungsweise es ist immer ein Annähern und wieder ein Gehen und Es soll aber eben, das sagen sich am Anfang beide, eben bei dieser Tanzbeziehung, sag ich mal, bleiben. Sie wollen zusammen trainieren für so einen Wettbewerb eben. Und ja, die Tanzszenen an sich, die sind natürlich trotzdem auf jeden Fall großartig.
Selbst für das Alter.
Sie bestimmen zwar nicht den Film, aber sie spielen trotzdem eine wichtige Rolle. Und wenn getanzt wird, dann ist es auch wirklich toll. Also die Musik ist, wie gesagt, sowieso super, der Soundtrack. Aber die Tanzchoreografien und auch wirklich das, das meiste ist ja auch wirklich in der Totalen, man sieht halt, dass da alle Beteiligten geübt haben, fleißig. Also Travolta, das ist natürlich wirklich super, wie er sich bewegt und so weiter. Das ist wirklich, wirklich gut. Aber auch hier die Stephanie, Karen Lynn Gorney heißt die Schauspielerin, die macht das wirklich super. Und die Kamera ist halt auch super bei den Tanzszenen, weil die oft so Freihandkamera sehr nah am Geschehen auch dran ist und so ein Gefühl, das mittendrin erzeugt wird. Und das fand ich echt ziemlich, ziemlich stark, weil es eine eigene Dynamik wirklich hat, diese Tänze. Und das ist wirklich, wirklich cool. Wobei man ja dann auch sagen muss eben, und das wird auch relativ schnell deutlich, dass der Tanz an sich im Film ja auch schon eine höhere Bedeutung nochmal hat, als nur Tanz zu sein. Vor allem auch dann eben für Toni, der halt sowieso ja in diesem Tanz generell aufgeht und sich da voll drin auslebt. Aber Tanz ist ja in dem Film fast schon so eine Charakterisierung für Sex. Das wird ganz deutlich zum Beispiel, da gibt es diese Szene, sie üben ja in dieser Tanzschule.
Mhm.
Und der Toni sagt ja immer wieder, dass der Besitzer halt irgendwie mit 70% der Tanzschülerinnen schläft, ne? Der da eben die Frauen da drin angräbt und abschleppt. Und da gibt es einmal eine Szene, und da kommt er in die Tanzschule, also Toni, und da tanzt halt Stephanie mit diesem Tanzlehrer und dem Besitzer. Und Toni rastet halt komplett aus und verlässt dann auch die Tanzschule sauer und haut einfach ab so. Und Stephanie sagt das so, ey, wir haben hier nur getanzt, ne? Ist alles easy. Aber für Toni ist das, also war es fast, als hätte er sie in Flagranti erwischt, ja. Also für ihn ist halt Tanzen so körperlich, dass er das fast schon als Betrug wahrgenommen hat. Das Witzige daran ist ja aber auch gleichzeitig, dass Toni ja sowieso so eine Art Eifersucht entwickelt, obwohl die nicht zusammen sind. Das wird auch deutlich in der Szene, wo er einmal wieder zu Hause ist und sie hat ja diesen Typ da irgendwie, mit dem sie aber nicht zusammen ist. Sie sagt halt nur, er hat ihr geholfen.
Das ist ein Ex, ne?
Es ist schon ihr Ex irgendwie, sie sagen, sie hatten was und er hat ihr halt geholfen, in diese Karriere reinzukommen, also ja, wahrscheinlich so ein bisschen Gefälligkeitssex halt, wird er angedeutet, aber sie sagt halt so, da läuft nichts mehr halt, der wohnt halt doch hier so WG-mäßig, aber alles cool so und er ist halt super pissig und überhaupt und fragt halt so, was ist der, was will der und so weiter. Also er hat schon so
auf eine der anderen Seite, ja? Da kann ich ihn schon verstehen, es ist ja offensichtlich, dass er was von ihr möchte. Eigentlich. Und wenn sie dann sagt, ja, ich helf mir beim Umzug, dann zieht sie da ein und da ist so ein Typ, hey, was geht? Würde ich auch
ja,
blöd
klar.
Aus der Wäsche gucken.
Natürlich kann man halt mal nachfragen, aber er ist ja wirklich super eifersüchtig. Also er schnappt ja richtig über. Und das meine ich ja damit. Aber zu diesem Zeitpunkt haben sie überhaupt keine Beziehung. Das sagt sie auch immer wieder ganz klar von ihrer Seite. Das Ganze ist platonisch für das Tanzen. So, deswegen, das meine ich halt nur, das verdeutlicht halt, wie sehr auch Toni dieses Tanzen so körperlich wahrnimmt, dass es für ihn wirklich eine Art Beziehung ist, obwohl sie keine haben, so, ne? Und ja, das Ding ist halt, was mich, glaube ich, also ich fand den Film wirklich gut, weil er halt doch viel mehr war und anders war, als ich ihn erwartet habe und weil er halt wie viel mehr eben so Milieustudie und ja, ein bisschen Coming of Age und Sozialstudie ist, als wirklich nur ein Tanzfilm. Also da steckt ja echt viel, viel drin und ich fand das wirklich auch eigentlich ganz spannend. Kritikpunkte habe ich so ein bisschen tatsächlich, wie der Film Tonis Lernkurve darstellt. Weil so eine richtige Kurve ist es eigentlich nicht. Es ist eher so ein Kreis mit Abzweigungen, sage ich mal. Weil Toni bleibt schon auch bis fast zum Schluss des Films auch schon ein ganz schönes Arschloch. Also es wird zwar einerseits dadurch reflektiert, dass er halt total unsicher ist, das verstehe ich auch. Er ist halt super unsicherer Typ, obwohl er so ein Macho-Auftreten hat. Eigentlich ist er ein unsicheres Kind irgendwie, der halt nicht weiß, wie er weiterkommt im Leben und wie er Dinge einordnen soll. Aber er gibt sich schon auch nicht die größte Mühe, um das alles abzulegen. Und es gibt immer die Szenen, wo du erst denkst, so wo sie da auf dieser Bank sitzen und sie traurig ist und er sie tröstet und diese Geschichte erzählt über die Brücke und so weiter. Und es gibt so schöne Momente im Film, die irgendwie super herzlich sind, aber er reißt sie danach jedes Mal wieder mit dem Arsch ein. So. Und dieser Effekt, dass er halt wirklich sein Leben umstellen will und das auch begreift, dass es alles halt vieles, was sie machen, nicht so geil sind, vor allem mit seinen Freunden und so weiter. Der zögert sich ziemlich hinaus. Also natürlich kannst du nicht einfach sofort jetzt sagen, ich mache jetzt den hundertprozentigen Cut und ich fickt euch alle, ich bin raus. Natürlich muss es irgendwie ein bisschen langsam gehen, der Prozess, aber ich finde, es dreht sich dann doch oft im Kreis, dass er immer wieder in diese alten Muster reinfällt, irgendwie dämlich reagiert, Scheiße baut. Also auch gerade zum Beispiel dieser sexuelle Übergriff, von dem wir gesprochen haben vorhin, der passiert ja fast recht am Ende sogar noch. Also er hat eine ganz lange Entwicklungszeit, auch Tony selbst, in der er trotzdem halt eigentlich ein Assi bleibt so. Und das fiel mir halt schon schwer irgendwann da, also ich sag nicht, ich bin niemand, der jetzt sagt, ein Film braucht unbedingt irgendwie den glänzenden Stern, den Ritter in weißer Rüstung so. Aber die Entwicklung ging mir irgendwie doch ein bisschen zu holprig. Also ich hätte mir eher den Bogen gewünscht. Es war schon sehr hin und zurück, vor und zurück, bis dann wirklich dieser Moment des Begreifens irgendwie kommt. Es muss halt erst was passieren, nach dem Motto, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. So, ja, verstehe ich. Aber ich fand es irgendwie nicht so rund auserzählt mit ihm. Und ich meine, der Film kann natürlich auch keine Antworten liefern. Also, beziehungsweise der Film macht ja auch zu viele Themen eigentlich auf, um auf alles so genau eingehen zu können. Ja, du könntest aus der, allein aus der Familiensituation von Tony, kannst ja fast einen eigenen Film machen, ne? Das bleibt halt auch dann vieles so ein bisschen auf der Strecke halt auch mit dem Bruder, der dann einfach irgendwann wieder weg ist halt, und der fokussiert sich natürlich trotzdem vor allem auf diese Beziehung zwischen Tony und Stephanie so letzten Endes, was die Beziehung mit den beiden oder vor allem mit Tony macht. Aber vielleicht waren es mir echt ein bisschen zu viele Themen, die er dann, einzelne Arme, die er aufmacht und aber dann eben eigentlich gar nicht beendet. So, das glaube ich ist so mein insgesamt Fazit. Also ich fand ihn generell gut. Ich fand ihn teilweise unterhaltsam, aber oft auch.
Er ist sehr lang.
Bitte?
Er ist sehr lang vor allen Dingen.
Er dauert 2 Stunden, wobei ich das nicht so schlimm fand, weil, wie gesagt, er hat viel zu erzählen. Das schafft er meistens auch, meiner Meinung nach. Und er lässt sich dann auch viel Zeit für die Tanzszenen, was okay ist, weil sie wichtiger Bestandteil sind und dazugehören. Also die Länge war noch nicht mal mein Problem. Eher vielleicht dann eben, dass er trotz der Länge nicht alles auserzählt bekommt. Das ist dann vielleicht eher das Makel. Aber ja, wie gesagt, insgesamt, glaube ich, hat mir ja so ein bisschen so der klarere Weg noch gerade von der Figur Tony gefehlt. Aber so insgesamt die Themen, die er ansprechen will und wie er sie verpackt in dieses Tanzszenario und den Tanz dafür nutzt, die verschiedenen Emotionen so ein bisschen darzustellen, das hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen. So ganz eben rund, deswegen sage ich halt, also ich sehe ihn auch als Kultfilm, denn für Klassiker fehlt ihm dann irgendwie die Klasse teilweise. Und ich war halt vor allem oft einfach sauer auf die Charaktere, was aber halt die Intention des Films, glaube ich, ist. So. Also du bist halt schon oft sauer und angefressen aufgrund der Tatsachen, die passieren. Und das war so ein bisschen wie bei Cruising auch zum Beispiel mit Al Pacino. Das sind so Filme, die wollen das zwar auch, aber deswegen macht es sie nicht einfach zu gucken. Wobei zum Beispiel ein Cruising das besser löst letzten Endes, weil ich habe ja gesagt, meine Erwartungen hier waren halt so ein schon eine Schnulze irgendwie. Und ich finde, das Finale von Saturday Night Fever ist fast eine Schnulze, auf eine gewisse Weise. Und wie der Film dann auch irgendwie endet, ist auch sehr einfach, wie gesagt. Dafür, dass er dann so viele offene Türen so viele Türen aufgemacht hat, die er aber nicht alle schließt, war das Ende eigentlich fast schon sehr, sehr simpel. So. Ja. Ich glaube, das ist so mein Fazit. Ich hätte noch so 1-2 Sachen, werfe ich noch kurz rein, weil ich die wirklich spannend fand, weil natürlich so ein Film wie der hier hat natürlich auch viele, viele Facts. Und ich fand da so ein paar Sachen nur, die ich halt während meiner Recherchen so ein bisschen reinlesen rausgefunden habe, die wollte ich noch kurz droppen, weil ich die wirklich spannend fand. Zum Beispiel Travolta selbst. In der ersten Szene steht er so fast nackt vorm Spiegel. Und ich dachte mir so, ja, der war ripped damals. Auf jeden Fall gut in Form. Travolta hat echt für den Film sich krass vorbereitet. Er hat jeden Tag, ich glaube über ein halbes Jahr, ist jeden Tag 3 Kilometer gejoggt und hat 3 Stunden Tanzunterricht genommen.
Oh Gott.
Einmal halt, um in Form zu kommen, und aber natürlich auch, um das Tanzen wirklich perfekt zu perfektionieren. Und er war auch wirklich super darauf erpicht, dass seine Tanzszenen, gerade der hat so eine Solo-Szene auch, wo er alleine
so
einmal
geil
tanzt. Die ist super, ja. Und die war in der ersten Fassung, war die mit einer Handcam, also beziehungsweise eben mit einer, also die, also der Film benutzt ja viele Steadicams. War übrigens auch einer der ersten Filme tatsächlich, der die damals mit benutzt hat. Die wurden ja von hier Garrett Brown ja quasi erfunden, die Technik. Hat ja ein Jahr später auch einen Oscar bekommen dafür. Auf jeden Fall, der Film nutzt viele Steadicams in den Tanzszenen auch, um einfach den Dancefloor abzubilden komplett. Aber ich hatte ja vorhin schon teilweise benutzt er auch eben so Handkamera-Stil, damit es ein bisschen verwackelt mittendrin wirkt. Und seine Solo-Tanzszene war erst komplett eben im Porträt gefilmt, dass man mehr so seinen Oberkörper und sein Gesicht sieht währenddessen. Und das hat ihn unfassbar aufgeregt, weil er halt so hart trainiert hat, dass er unbedingt wollte, dass man auch wirklich sieht, dass er das tanzen kann. Und deswegen mussten die die ganze Szene im Editing Room nochmal umändern und dann wirklich alles auf Steady schneiden, auf Steadicam, damit man wirklich ihn komplett bei der Tanzszene ganz Körper sieht. Das war ihm super wichtig.
Was dann auch gemacht. Ich würde mal sagen, hat sich gelohnt.
Was dann auch gemacht wurde, genau. Und erst hatten sie ihn halt, also es wirkte halt für ihn, als hätten sie was vertuschen wollen oder kaschieren wollen, was nicht musste, weil er es ja konnte. Und das war ihm ganz, 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 ganz wichtig eben, was man verstehen kann, wenn man dafür so hart eben auch übt. Und im Gegenzug fand ich es dann auf der anderen Seite krass, nämlich die Donna Pesco, das ist die Dame, die vergewaltigt wird in der Szene, also die Schauspielerin, die hat 18 Kilo zunehmen müssen für die Rolle.
Was? Weil wo das die, denn?
Ja, pass auf, das passt nämlich leider auch zu den 70ern halt wieder, oder zu der Zeit, weil die Produzenten meinten, sie wäre zu hübsch, um die Abgewiesene zu spielen. Not shitting you, also das waren die Zeiten vor 40 Jahren. Das ist krass. Das fand ich richtig krass. Und sie hat dann direkt nach dem Film, nach dem Dreh, hat sie wieder 18 Kilo abgenommen. Instant quasi, um dann wieder natürlich auf dem Filmmarkt wieder attraktiv zu sein. Finde ich mega krass.
Oh Gott.
Ja, ja. Bisschen ungesund, fragen Sie mal Herr Bale. Ja, auf jeden Fall. Aber da merkst du schon. Also da merkst du auch natürlich hier diese Behandlung von Frauen im Film war damals halt leider auch außerhalb des Films leider ein das Frauenbild, ne? Das merkst du ja halt an diesem Fakt leider hier. Das fand ich auf jeden Fall auch krass. Und dann gibt's ja auch, das fand ich auch mega. Erinnerst du dich an die Szene, wo sie im das erste Mal im Auto bei ihnen mit ist? Das ist nicht die Szene, wo sie vergewaltigt wird, sondern in der Mitte des Films ist sie schon mal im Auto bei denen.
Ja.
Und dann nehmen sie sie mit und da fahren sie ja zu dieser Brücke, wo die immer so rumhampeln.
So dumm.
Bitte?
So dumm, diese scheiß Teenager, die auf dieser verkackten Brücke rumdödeln, ey.
Ja, und da gibt's auch die Szene, wo sie so rumalbern und dann tun sie so, als würden sie von der Brücke fallen.
Ja.
Aber landen dann quasi auf dem Gitter da drunter, was sie aber nicht sehen kann. Deswegen ist sie dann so voll geschockt, ne, bevor sie dann wieder hochkommen quasi. Oder beziehungsweise sie rennt sogar hin dann, ne, genau, und dann sieht sie, dass sie auf dem Gitter stehen. Donna Pesco wusste das nicht, dass das Gitter da ist. Das haben sie ja nicht gesagt beim Dreh. Deswegen Alter. Ist der geschockte Blick, den sie hat, und das anschließende You fuckers, sie schreit ja so You fuckers, als sie merkt, dass das ein Gag war quasi, ein Prank, würde man heute sagen. Das war nicht gespielt, also das war stand nicht im Skript.
Just a prank, bro.
Ja, sie haben sie also echt geprankt und dieser erschrockene Blick, die dachte halt wirklich, die wären runtergefallen und tot. Weil sie haben es auf der Brücke auch wirklich gedreht, das war kein Set.
Die waren alle verrückt damals.
Das war wirklich, also das war noch Filmmaking, da wirst du halt für verklagt wahrscheinlich. Ja. Und noch ein Fun-Fact, wenn wir schon dabei sind, dann muss man sowas ja auch mal zeitgenössisch, wenn wir schon Klassiker behandeln, oder zumindest Kultfilme und Klassiker, dann ist so ein Fun-Fact hier auch bei Schaubefehl richtig aufgehoben, denn Saturday Night Fever war der allererste Mainstream-Hollywood-Film, in dem der Begriff Blowjob fällt. Gab's vorher noch nie. Zumindest im Mainstream, ja. Allererste Mal, die Begrifflichkeit, also der Akt ist vielleicht auch in anderen Filmen schon mal ausgeführt worden, sicherlich davor, aber es war der erste Film, in dem dieser Begriff dafür genutzt wurde, ja.
Beste Szene, ich habe den halt in der 10. Klasse, hat den unsere Lehrerin uns gezeigt.
Ja.
Was ich, retrospektiv, ist der schon ziemlich, in Anführungszeichen, versext dafür. Gerade weil wir jetzt nicht so mit unserer Klassenlehrerin waren. Aber allein die Szene im Club, wo da auf einmal so ein Striptease hingelegt wird, saß ich jetzt auch dieses Mal wieder hier und war so, daran kann ich mich nicht erinnern. Muss ich verdrängt haben. Aber also, wie wichtig Sex einfach in diesem Film ist, das fand ich verwirrend.
Wie gesagt, im Grunde ist der ganze Film eine Allegorie darauf und das ganze Tanzen. Also Das ist schon alles sehr aufgeladen, ja.
Aber so rein, was ich raushöre, fandest du den ja gar nicht so kacke. Also das freut mich.
Nein, nein, wirklich. Im Gegenteil. Also ich fand ihn auf keinen Fall kacke. Also
nee. Im Gegenteil, Satz zu deinen Erwartungen.
Auf der Letterboxd-Skala ist es, glaube ich, so eine 3,5 von 5, würde ich sagen. Also ich fand ihn schon sehr gut. Aber so für wirklich den, wie du halt sagst, so der Klassiker, da fehlt ihm, finde ich, so ein bisschen das Gespür, wie man den Tony-Charakter wirklich, wie man ihn geschickt dahin führt, wo er hin will. Ich fand das dann am Ende, wie gesagt, ein bisschen abrupt alles und ein bisschen, ja, der Weg dahin war mir zu uneinsichtig irgendwie von ihm. Also er bleibt halt einfach lange doch trotzdem einfach das störrische, ja, doch Arschloch auch mit. Weiß ich nicht. Hat mir nicht so hundertprozentig gefallen, die Auserzählung. Aber die Elemente, die drin sind, sind alle sehr, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, es ist halt vielleicht sogar zu viel. Du könntest aus den einzelnen Bereichen, sag ich, der Gang-Side-Story, wo sie noch diese Schlägerei haben und was alles drin ist.
Das ist auch so, die Szene hat mich wirklich auch wieder fertig gemacht. Das war nämlich das, was ich noch so im Hinterkopf hatte von damals. Da hatte ich, dass dieses Gang-Ding dann doch noch ein bisschen stärker im Fokus ist. Mhm. Aber als sie dann bei ihrem Kumpel im Krankenhaus sind, und er so sagt, ja, ich weiß aber gar nicht, ob die das waren.
Ja, ja.
Das ist so übel.
Ja, es ist schon irgendwie eine krasse Szene, aber jetzt mal ganz im Ernst, nimm die komplett raus und dann fehlt halt nichts. Genau.
Nee, nee.
Und das ist halt das Ding, glaube ich. Den Film hätte man, nimm das Drama, nimm das Gang-Ding raus, nimm vielleicht sogar fast ein bisschen nimm vielleicht den Bruder sogar raus. Wobei das geht noch sogar wegen mein Bruder hat mehr erreicht als ich. Aber du kannst so ein, zwei Stränge rausnehmen, dem Film fehlt nichts. Und dann kannst du ihn vielleicht sogar runterkürzen, fast auf 90 Minuten oder 100 Minuten. Dann muss er nicht 2 Stunden dauern und dann wäre es gleich alles ein bisschen stringenter. Also vielleicht wollte er auch sogar ein bisschen zu viel. Aber die Themen trotzdem, die drin sind, sind trotzdem sehr, sehr spannend auf jeden Fall und passen wahrscheinlich gut in diese ja, Perspektivlosigkeit, die da damals auch herrschte, irgendwie da bei New York, Brooklyn, wo der halt da spielt. Ja, das stimmt alles schon ganz gut, aber es fehlt so ein bisschen die
Stringenz.
Ja, Stringenz, ja. Der rote Faden wird oft auf eine Spule aufgesponnen, anstatt ihn einfach durchlaufen zu lassen, ja. Das ist, glaube ich, so meine größte Kritik, aber ansonsten ist das schon auf jeden Fall ein sehenswerter Film, definitiv.
Geil. Du findest anscheinend ja auch Brügge sehen und sterben einen sehenswerten Film, oder?
Sogar einen sehenswerteren als der Night Fever, würde ich sagen. So in der Gänze. Aber ich bin gespannt.
Ob ich das auch so sehe, das klären wir jetzt. Ich habe nämlich von dir den Film mit dem sehr merkwürdigen deutschen Titel Brügge sehen und sterben? Fragezeichen bekommen.
Was willst du beichten, Raymond?
Mord, Vater.
Wieso hast du jemanden ermordet?
Weil ich dafür bezahlt wurde.
Wen hast du ermordet, Raymond?
Sie, Vater. Nachdem ich ihn getötet hatte, ging ich nach Hause und bekam die Anweisung, fahr nach Brügge.
Brügge.
Brügge?
Brügge? Wo ist denn das?
In Belgien. In Brügge. 2 Wochen. In dem Zimmer hier. Mit dir?
Und ich weiß noch, 2008, dass ich das Plakat gesehen habe, war so, was ist das denn für ein doofer Titel? auf Englisch heißt er in Brooks, keine Ahnung, wie man Brügge auf Brooks, Englisch ausspricht.
Glaube ich, aber.
Regie geführt hat Martin McDonagh. Ist auch D-O-N-A-G-H. Das ist für Non-Native Speaker einfach unmöglich auszusprechen. Der Herr war lange Zeit, wusste ich gar nicht, Theaterregisseur. Und dachte sich, denn Mensch, Filme sind cool, hat Brügge sehen und sterben gemacht, 7 Psychos und 3 Billboards outside Ebbing, Missouri. Ich kannte tatsächlich beide seine anderen langen Filme schon, wobei ich an 7 Psychos mich nicht so richtig erinnern kann, einfach weil ich ihn sehr langweilig damals fand. Also, weiß nicht, mich hat er so gar nicht gecatcht, aber 3 Billboards liebe ich und dementsprechend war ich durchaus gespannt. Im Cast haben wir als Hauptfigur Colin Farrell, den ich eigentlich immer gerne sehe. Ich mag den Kerl einfach. Genauso wie Brendan Gleeson, der die zweite Hauptrolle spielt, hatten wir hier auch schon mal im Podcast als Knuckles McGinty in Paddington 2.
Stimmt.
Und was mir mal aufgefallen ist, weil der Film hat so ein paar Nahaufnahmen, Brendan Gleeson hat einfach unendlich große Ohren. Solltet ihr euch diesen Film noch mal angucken, achtet mal darauf. Dann haben wir noch eine der wohl schönsten Namen überhaupt. Clemence Poesie. Bin mir relativ sicher, dass es eigentlich ein Künstlername sein müsste von der Dame, aber es ist einfach schön. John Prentice und das hatte ich überhaupt nicht auf der Pfanne, weil ich vom Plakat nur Ralph Fiennes und Brendan Gleeson im Kopf hatte, aber Ralph Fiennes spielt mit. Und das wird auch relativ lange im Film geheim gehalten, bis er dann auftaucht. Fand ich sehr, sehr schön.
Stimmt, ja.
Den Film gibt es auf diversen DVD und Blu-ray, in diversen Varianten. Ich habe ihn jetzt bei Netflix gesehen, da gibt es den aktuell zu streamen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Auf der IMDb hat der Film eine 7,9 und bei Letterboxd eine 4,0. Ist also in der Rezeption äußerst positiv. Zu meinen Erwartungen. Ich dachte immer, das wäre ein äußerst lustiger Film. Vielleicht nicht unbedingt eine Komödie, aber so dramatisch Three Billboards ja auch immer ist, der hat ja auch seine Humorspitzen. Und ich dachte, Brügge sehen und sterben, er hätte davon noch mehr. Ob das denn so ist, das klären wir gleich. Aber erstmal zum Inhalt. Vorgelesen aus der UFDB von Schupp. Ich werde alles aus dem letzten Satz einmal vorlesen. Die beiden Profikiller Ray und Ken werden nach einem nicht ganz planmäßig ausgeführten Auftrag von ihrem jähzornigen Boss Harry von London nach Belgien geschickt, um in Brügge unterzutauchen und weitere Instruktionen abzuwarten. Während Ken vom kulturellen Angebot des mittelalterlichen Städtchens begeistert ist und alle Sehenswürdigkeiten besichtigen will, ist Ray nur angeödet und lässt seinen Unmut an amerikanischen Touristen aus. Am Set eines surrealistischen Filmes, in dem ein kleinwüchsiger Darsteller namens Jimmy mitwirkt, trifft er schließlich auf die hübsche Belgierin Chloe und gerät während ihrer ersten Verabredung körperlich mit ihrem eifersüchtigen Ex-Freund Eric aneinander. Warst du schon mal in Belgien, André?
Ja.
Wo genau?
Das ist eine gute Frage. Wir waren einmal auf einem Festival in Belgien und irgendwann war ich auch mal irgendwo in der Stadt. Aber ich habe beide Male sehr betrunken.
Es ist so passend, weil während wir in der 10. Klasse Saturday Night Fever gesehen haben, hatten wir auch in der 10. Klasse eine Klassenreise und zwar nach Belgien. Wir waren in so einem Feriendorf, wo wir auch Selbstverpflegung hatten und ich weiß gar nicht, an meinem Geburtstag kam es, glaube ich, wieder auf. Das Feriendorf lag in Hochtal-Hechteren. Ich weiß nicht, wieso ich das noch weiß, aber, ne? Und da war ich, wir waren zumindest in Brüssel und in Antwerpen. Und als jetzt so die ersten Shots von Brügge in dem Film aufkamen, war ich direkt wieder so, jo, ich will da wieder hin. Ich finde, Belgien hat man nie so als Touristenstadt oder Touristenland auf der Pfanne, aber meine Fresse, ist das schön da.
Das auf jeden Fall, ja. Also wir waren auf jeden Fall in Brüssel. Eben, das war der Stadttrip. Ich gucke gerade, wo dieses Festival war. Ich kann mich nicht erinnern. Es war auf jeden Fall nicht so weit hinter der Grenze, meine ich. Ich finde das noch raus.
Das ist okay. Währenddessen versuche ich einfach zu reden. Weil ich das ja vorhin angekündigt hatte, zwei kleinere Warnungen. Erstens Spoiler-Warnungen in dem Sinne, es gibt so ein paar Verstrickungen und Verwicklungen in diesem Film, bei denen es besser ist, wenn man sie vorher nicht weiß. Die finden relativ, also manche davon werden sehr schnell aufgeklärt, andere kommen später. Allerdings, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, also springt vielleicht einfach ans Ende, ans Fazit. Und die andere Warnung ist zum Thema Suizid, weil das ist über Teile des Films ein sehr großes Thema.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ganz kurz noch, ich habe es rausgefunden. Das Festival ist in Dessel. Das ist 40 Kilometer vor Antwerpen und heißt Grass Pop.
Ah ja, das kenne ich vom Namen.
Da war ich auch schon mal. Also Brüssel und Dessel.
Du kleiner Mettler, du. Und ja, wie steigen wir denn jetzt hier ein? Man bekommt relativ schnell mit, was so die Charakterzüge der beiden Hauptfiguren sind. Ken und Ray, wenn ich das jetzt noch richtig im Erinnerung habe,
ja. Genau,
sind, es wird relativ schnell klar, okay, die sind jetzt nicht unbedingt freiwillig hier in Brügge und Ray ist ziemlich kotzig die ganze Zeit und wenn du schon meintest, dass Tony bei Saturday Night Fever nicht unbedingt sympathisch war, Ray toppt das.
Auf andere Art und Weise, aber er ist nah dran, ja.
Und Ken, man weiß halt sehr schnell, okay, es sind Auftragskiller und sind vielleicht nicht die besten Menschen, aber Ken, und das liegt vielleicht auch einfach an Brendan Gleeson und dass ich den so ultra sympathisch finde, ist irgendwie schnuffelig. Das ist so ein Typ, mit dem man gerne mal irgendwie was machen möchte, auch wie er sich einfach für das Earl da interessiert. Und dann machen sie halt auch diese Krachtenfahrt und er so, und aha. Und Ray sitzt die gesamte Zeit eigentlich nur mit diesem Gesichtsausdruck, den er auch auf dem Plakat hat. Und die Szene alleine, wie Ken dann auf diesem Glockenturm ist und Jarika kommt vorbei und Ray, sie sollten da nicht hochgehen. Wieso? Sie sind einfach viel zu fett. Also schon hart, aber auch beschreibt eigentlich diesen Humor des Films ganz gut, denn der ist sehr, sehr dunkel und schwarz. Also auch dann bei einer späteren Szene, wenn sie mit dem kleinwüchsigen Jimmy sich dazu ballern und wie sie dann wirklich aus ihm rauskitzeln, dass es einfach ein harter Rassist ist, ist schon ziemlich, ziemlich unangenehm, aber eben auch irgendwo so ein bisschen witzig. Generell muss man als Zuschauer wissen, was für Leuten man da zuschaut. Denn ganz, ganz viele Dialoge sind ja teilweise auch einfach hart homophob. Also wie häufig schwul als Schimpfwort benutzt wird, geht unter keine Kuhhaut. Es liegt aber nur mal daran, dass das keine sympathischen Menschen sind, die wir da zum größten Teil zuschauen. Also mal abgesehen von Ken. Das sind alles irgendwie, ja, auf Englisch gibt es ein Wort Crooks. Also so Gangster, Gauner, unsympathische Typen. Und ich muss, ähnlich wie bei Three Billboards, ein riesen, riesen Lob an das Drehbuch aussprechen. Einfach, weil auch hier wir dieses Ding haben, dass du in diese Figuren hineingeworfen wirst, oder du bekommst sie zu sehen, du weißt instinktiv, okay, hier und da, da hakt es wohl irgendwo, da gibt es wohl irgendwo Probleme. Und der Film macht das aber nicht zu seiner Agenda, das bis zum Ende irgendwie geheim zu halten, sondern es wird eigentlich erstaunlich schnell gezeigt, okay, das ist hier das Problem. Und dadurch kriegt man ein so wunderbares Gefühl für die Figuren. Und das entwickelt sich dann zu einer ganz anderen Figurendynamik innerhalb des Films und zu anderen Konflikten, die dann wiederum gelöst werden sollen, die aber sich immer sehr organisch anfühlen und nie irgendwie ja gestelzt oder so, sondern es ist immer irgendwo logisch, konsequent und nachvollziehbar. Und das ist etwas, was man, was ich einem Film immer sehr, sehr, sehr hoch anrechne. Mhm. Womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist der Gore. Denn teilweise ist der hart, Film, ne? Saublutig.
Ja, das stimmt.
Und das war ziemlich krass. Gerade gegen Ende, Thema Halsschlagader, da, was da an Blutbeuteln wirklich gespritzt, also wie viele Blutbeutel da benutzt wurden, einfach heftig. Und kommen wir zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Charakterentwicklung von Ray. Hast du am Ende mit ihm mitgefiebert? Fandest du ihn so sympathisch, dass du dir dachtest, okay, ey, ich möchte, dass er es aus diesem Film schafft?
Eigentlich schon, weil, also natürlich ist er ein Unsympath und natürlich, wie du einfach schon erzählt hast, so, er ist nicht gerade der große Sympathieträger, also ist eigentlich Ken. Aber ich finde, dadurch, dass man ja doch immer mehr erfährt, warum er eigentlich so ist und welche Dämonen er so hat, will man eigentlich dann doch irgendwie dann doch schon, dass er das zumindest irgendwie übersteht, sag ich mal. Wenn auch vielleicht aus den Beweggründen, die man jetzt bei einem Nichtverbrecher hätte. Natürlich ist er, wie du schon gesagt hast, immer noch ein schlechter Mensch. Aber ich finde, er macht sich dann im Verlauf des Films dann irgendwie schon zu der Figur, die auf ihre Weise so ein bisschen schützenswert ist, sag ich mal.
Es ist nämlich, mir ging es nämlich absolut ähnlich, aber wenn man das Ganze mal Revue passieren lässt, was passiert, was er macht, ist es, was heißt, er ist es nicht wert, aber es ist so dieses, he had it coming. Und das, was er getan hat und was ihn ja auch in diese Suizidgedanken treibt, ich glaube, deswegen ein ganz, ganz fettes Lob für dieses Drehbuch, dass man einfach verstehen kann, wo er herkommt und wieso er sich auch umbringen möchte. Und das ist etwas, was nicht viele Filme so in der Intensität einfach auch hinbekommen. Das ist generell ein Wort, mit dem man diesen Film sehr gut beschreiben kann. Er ist in allen Emotionen, die er erwecken möchte, ist er sehr intensiv. Die Witze oder der Humor ist, wie gesagt, sehr schwarz. Da muss man mit klarkommen. Aber ich fand es ziemlich unterhaltsam. Mhm. Dann hat man diesen gesamten Drama-Part, der ziemlich ans Herz geht. Und gegen Ende hat man dann ja durchaus auch Action-Szenen. Und die sind jetzt nicht spektakulär, aber die sind sauspannend. Und ein großer Teil davon trägt, wie ich finde, die Musik. Es ist einer der wenigen Filme, bei der mir die Musik sofort aufgefallen ist. Es gibt keine lizenzierten Tracks oder so, wie wir es bei Saturday Night Fever haben mit den Bee Gees. Es ist einfach nur ein Score, aber er ist so gut. Und dieser Wechsel von ja melancholischer Klaviermusik dann gerade gegen Ende in diese Actionsequenzen hin zu E-Gitarre, die kommt so überraschend, dass man das einfach nur bemerken kann und dementsprechend automatisch sich automatisch in dieses ganze Action-Ding deutlich mehr reinfühlen kann. Und zu guter Letzt gibt es eine Sache, die, glaube ich, nicht unbedingt wie ein Wegwerfding ist. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Film mal zusammengeguckt haben. Denn ich glaube, viel von dem Film hängt auch davon ab, ob man Wenn die Gondeln Trauer tragen kennt.
Oh, interessanter Vergleich, ja.
Denn der Film macht selbst Anspielungen auf den Film, auf 70er oder 80er schon. Ich glaube, es war noch in den 70ern mit Donald Sutherland, ein absoluter Horrorklassiker. Und dieser komische Film auf das Set, auf das Ray stolpert, ist ja eine Art belgisches Remake. Und
ja, der Original ist von 73. Der kam sogar noch vor Saturday Night Fever.
Und auch in Wenn die Gondeln Trauer tragen, geht es ganz, ganz viel um Schuld, um Sühne und um Vergebung. Ich habe einen Frosch im Hals.
Ja, und um Kinder, beziehungsweise um ein Kind.
Richtig.
Und das ist hier ja auch ein Motiv.
Und all das findet sich auch in Brügge sehen und sterben wieder. Und zwar wirklich auch ähnlich, wie es in diesem Film ist, wie es in Wenn die Gondeln Trauer tragen ist, bis hin zum Ende, wenn dann ich will jetzt Wenn die Gondeln Trauer tragen nicht spoilern. Der rote Pulli ist durchaus wichtig. Und das hat dem Film noch mal so eine ganz andere Ebene gegeben, ohne die er funktioniert, aber die mir als jemanden, der den Film nicht so richtig verstanden hatte damals, ich meine, war es der erste oder so, ich war saumüde, als wir Wenn die Gondeln Trauer tragen geguckt
haben. Wir waren alle sehr müde und betrunken.
Ja. Schlechter Zustand für diesen Film. Ich werde auf jeden Fall noch mal gucken, aber selbst ich habe das gesehen, verstanden und konnte das zuordnen. Und das, sowas mag ich. Das war irgendwie super cool. Gerade weil es aber auch dann nicht essentiell ist. Aber es gibt dem Ganzen, wie gesagt, noch mal so eine tiefere Ebene, die einfach cool war. Also, unterm Strich, glaube ich, hörst du schon raus, wie ich den Film fand. Ich bin sehr begeistert. Ich fand den ultra, ultra cool, spannend. Ich weiß nicht, ob das ein Film ist, den man sich häufig angucken kann. Er ist faszinierend, aber aufgrund der Thematiken, aufgrund der Dinge, die passieren und die auch gezeigt werden, ist das jetzt nicht unbedingt ein Film, bei dem ich mir sagen möchte, ich habe gute Laune, los geht's. Es ist jetzt nicht so ganz der harte Misery-Porn-Film, wie es ein Requiem for a Dream oder ein oder ein Grave of the Fireflies ist. Dafür ist er einfach zu lustig. Aber er ist, man sollte schon wissen, in welchem Gemütszustand man sich den anguckt. Zumindest in meinen Augen. Da ist ein, jetzt wieder der Vergleich zu Three Billboards, da ist ein Three Billboards irgendwie noch ein bisschen massentauglicher, auch wenn der ähnliche emotionale Punkte anspricht. Aber insgesamt ein wirklich fantastischer Film und vielleicht gucke ich mir jetzt sogar Seven Psychos nochmal an, mit ganz neuen Augen.
Den müsste ich eigentlich auch nochmal gucken. Den habe ich gesehen, aber auch halt ewig her, nur einmal, habe ich auch kaum im Kopf.
Ich fand den halt einfach sau langweilig damals. Naja.
Ja, also so krass abgeholt kann er mich nicht haben, sonst wüsste ich noch was davon.
Wollen wir dann zu dem Film für die nächste Woche kommen?
Ja, auf jeden Fall gerne. Aber ist doch schon mal wieder eine Folge, die eher positiv besetzt ist. Ist doch auch mal schön.
Ja.
Kein großes Gemecker, eher was zum Diskutieren, sag ich mal.
Mhm. Und ja, also wie gesagt, man muss ja nicht immer nur Bullshit haben.
Absolut, absolut. Wie gesagt, und ich glaube, ja, wie gesagt, waren beides Filme, die halt mit, die dann halt, also so entfernt sich voneinander entscheidend wirken oder entfernt wirken, hängen sie halt im kleinen Details oder sag ich mal in ihren Themen, die sie behandeln, irgendwie doch zusammen. Das sind Themen, die man halt irgendwie doch, über die man reden muss und die man, es geht um Einordnung, viel um Einordnung. Ich glaube, das war so ein bisschen die Parallele der beiden Filme. Und gerade bei meinem, wie gesagt, war es halt dann doch sehr überraschend. Ja.
Sehr gut. Möchtest du denn beginnen?
Gerne. Für den nächsten Schaubefehl habe ich mir einen Film für dich überlegt, den ich auch schon lange mal wieder sehen wollte. Und nehme das jetzt quasi als Anreiz. Du hast ihn auch auf deiner Watchlist bei Letterboxd. Wenn ich mich nicht vertue. Ich meine, da hatte ich ihn gesehen. Und es ist ein Film, den ich auch schon, Spoiler mal, sehr mag. Zumindest damals. Denn ich habe ihn auch jetzt eben seit Release oder kurz nach Release, ich glaube, ich habe ihn zweimal gesehen bisher, nicht mehr gesehen habe in den letzten Jahren.
Es ist also kein alter Film.
Es ist kein sehr alter Film, nee. Und es spielt schon wieder Colin Farrell mit.
Ja, geilo.
Aber nicht
ein
nur.
Ein Wintermärchen.
Aber nicht nur. Und kann jetzt schon mal sagen, die Besetzung bei dem Film ist vor allem das mit das Spannendste, einfach von der Produktionsgeschichte. Du guckst folgenden Film.
Ah, ja. Das Kabinett des Dr. Parnassus. Ja, die Geschichte rund um die Besetzung sollte jeder kennen. Ist auch Terry Gilliam.
Ja,
wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Ja, steht auch auf dem Plakat. Cool. Der letzte Film mit Szenen von Heath Ledger.
Genau, und wo er sein Ableben ist leider während den Dreharbeiten passiert, sodass sie eben seine Figur von mehreren Schauspielern haben jetzt im Endeffekt spielen lassen. Also mehrere Schauspieler, unter anderem Colin Farrell und Johnny Depp, spielen dieselbe Figur und Heath Ledger. Also der Film ist ja ist ein Fantasy-Film, kann man schon mal sagen. Und der Film spielt eben damit, dass er immer ein anderes Aussehen hat, was aber dem zu schulden tatsächlich ist, dass Heath Ledger leider verstorben ist während der Dreharbeiten. Das macht irgendwie den Film letztendlich aber irgendwie noch spannender, weil die Idee dann dahinter, also wie sie quasi diese Idee der verschiedenen Schauspieler dieselbe Figur spielen zu lassen, geht halt total in der Story auf. Deswegen, das ist irgendwie alles sehr, sehr, auch wenn es natürlich die Ausmaße beziehungsweise die Intention deswegen tragisch natürlich ist aufgrund von Ledger. Wie er es aber ausführt und was er daraus macht, ist halt sehr, sehr sehr, sehr faszinierend am Ende des Tages. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie der dir gefällt. Der ist sehr verrückt. Und ich freue mich aber jetzt auch sehr drauf, den auch nochmal zu gucken jetzt.
Ja, ich hab Bock. Ich wollte ja bei Terry Gilliam immer mal ein bisschen was nachholen. Wir hatten ihn doch jetzt auch schon mal.
Wir hatten ihn auch auf jeden Fall schon, ja.
Also jetzt mal abgesehen von Ritter der Kokosnuss. Welchen Film war das? Naja, ist ja egal. Der Film, den du von mir bekommst, zumindest jetzt den ersten, denn ich weiß, dass wir darüber geredet hatten. Du hast ihn bei Letterboxd aber nicht gelockt. Und dementsprechend wusste ich jetzt nicht, ob wir nur über die Version, die in Deutschland erhältlich sind und so weiter und so fort geredet haben, oder ob du den wirklich nicht kennst. Dementsprechend schaust du vielleicht diesen Film.
Ah. Kam's jetzt drauf durch euren Del Toro-Podcast.
Genau, wir haben einen Guillermo Del Toro-Podcast bei Welle Nerdpool aufgenommen. Und dafür habe ich tatsächlich die gesamte Vita des Regisseurs noch mal gesehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du zu dem sagst.
Ja, The Devil's Backbone von ihm. Nee, kenne ich nicht.
Okay.
Tatsächlich ist nochmal eine Lücke bei ihm. Bin ich gespannt, ja. War es sein erster, oder?
Nee, das war Kronos.
Ach ja, Kronos war der erste, den kann ich auch nicht.
Und dann ist er wieder zurück in nach Mexiko gegangen, weil Mimic ja so ein Clusterfuck war.
Ja.
Alles nachzuhören bei Villa Nerdpool.
Ja, hör die Folge bei Villa Nerdpool auf jeden Fall gerne rein. Und nee, genau, ich kenne Kronos und Devil's Backbone nicht. Die beiden. Den Rest von ihm kenne ich. Die beiden fehlen
mir. Ich hab zwischen den beiden gehangen, wenn ich nicht den gebe.
Ja, okay, cool. Hab ich Bock, klar. Del Toro habe ich immer Bock. Da schließe ich auch gerne die Lücke. Und ich habe gerade mal geguckt, wir hatten von Gilliam, hatten wir ja noch Dings, Fear and Loathing.
Ach,
Den hatte ich dir ja mal gegeben.
Dann habe ich jetzt Fear and Loathing in Las Vegas und Zero Theorem gesehen. Und beide fand ich nicht so Bombe. Na, das wird gut.
Stimmt, Brazil kennst du ja auch nicht von ihm, ne? Ja.
Nee.
Ja, den habe ich ja mal nachgeholt, irgendwie vor ein, zwei Jahren. Der war auch wild.
Ich habe auch ich weiß gar nicht, ob ich die DVD noch hier liegen habe von einem Kumpel, schon seit mehreren Jahren. Aber wie es halt immer so ist, man kommt nie dazu, die mal in den Player zu hauen.
Ja, also ich habe den auf Prime, ist der halt. Und den hatte ich immer mal, also den habe ich mir halt auf die Prime Watchlist gesetzt. Und irgendwann habe ich dann einfach mal gesagt, so jetzt. Und ich fand ihn fantastisch, aber er ist wirklich komplett wild. Also Gilliam hat auch einfach ein krasses Kreativ-Chaos-Brain. Ja.
Dann wird das eine sehr fantasievolle nächste Folge,
ja,
möchte ich
das,
meinen.
Ja, das glaube, das kann man schon mal umschreiben, ja. Cool, bin ich gespannt.
Super. Dann, liebe Zuhörer, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch wieder durch unsere Filmerklärungen gekämpft habt, förmlich.
Und fleißig mitgeguckt habt wahrscheinlich wieder.
Ja.
Das freut uns immer sehr.
Gerade bei Saturday Night Fever würde ich gerne mal wissen, wie das ist, den halt jetzt so 50 Jahre danach so zum ersten Mal zu gucken. Mal abgesehen von deiner Meinung natürlich, André. Übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Der Film ist so eine krasse Zeitkapsel. Ich hatte einfach so viel Spaß, mich an der Mode und den Interieurs aufzuhängen. Das war so großartig.
Ja, total. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Aber ich meine, gut, ist jetzt auch kein Film von jetzt, der das nachmacht, sondern es ist ja aus der Zeit. Also, das ist natürlich alles komplett on point, ne? Frisuren, Klamotten, wie sie sich bewegen. Allein wie John Travolta geht. Das ist eine eigene Poesie irgendwie. Also,
das ist so geil.
Sein sexy Move irgendwie. Also, wie du schon gesagt hast, der Film sprüht voller Sex, selbst gehen. Ist mit dem Film anrüchig, also ja. Aber ja, deswegen, wenn ihr ihn auch zum ersten Mal gesehen habt, sagt ja Bescheid, wie es euch gefallen hat, wie es euch und vor allem wie eure Erwartungen an den Film waren, wenn ihr ihn auch noch nicht kanntet, ob sie ebenso falsch lagen wie meine. Und vor allem könnt ihr es natürlich gerne auf unserem Discord tun, den ihr bei uns in den Shownotes findet. Da seid ihr ja auch schon aktiv und schreibt uns immer wieder, dass ihr unsere Folgen hört, dass ihr die Filme mitguckt und eben auch, wie sie euch dann teilweise gefallen haben. Finden wir super, wenn ihr natürlich unsere Hausaufgaben hier so ein bisschen mitmacht. Und kommt gerne dazu.
Das motiviert auch nochmal ein Stückchen mehr.
Total, total. Also wenn wir merken, ihr füllt dann eure Watchlisten wieder, während wir unsere abarbeiten, ist immer ein lustiger Kreislauf. Von daher, kommt gerne in den Discord und schreibt da mit uns. Da sind wir alle aktiv und freuen uns da über regen Austausch.
Super. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit das Kabinett des Dr. Parnassus und Devil's Backbone.
Cool.
Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.
Macht's gut.
Tschüss.